Im kommenden Monat werden wir in Wittenberg eine Hirtenkonferenz durchführen, an historischem Ort, Reformationsstadt Wittenberg. Veranstalter ist das EBTC mit Sitz in Berlin, das Europäisch-Biblische Trainingszentrum. Und Thema wird sein, das Kreuz im Zentrum. Das Kreuz im Zentrum. Diese Überschrift könnte man eigentlich der ganzen Bibel geben. Das Kreuz im Zentrum. Und das gilt für die Bibel, es gilt für diesen Karfreitag, aber es gilt für die ganze Weltgeschichte. Das Kreuz Jesu Christi ist der kritische Ort, an dem sich das Schicksal aller Menschen letztlich entscheidet. Danke. An diesem einen Ort, an diesem speziellen Tag hat der lebendige Gott etwas getan, was niemals zuvor und niemals danach wieder passiert ist. Es handelt sich um ein absolut einmaliges Geschehen. Aber dieses einmalige Geschehen ist so wirkungsstark, dass sich daran bis heute das Schicksal jedes einzelnen Menschen entscheidet, der über diese Erde geht. An diesem einen Kreuz. Dieses Kreuz war keine Erfindung der Juden. Die Römer hatten diese Art der Todesstrafe dort eingeführt. Aber auch die Römer waren nicht die Ersten, die damit begannen. Die hatten die Hinrichtungsmethode bei den Karthagern abgeguckt. Erst haben sie die Karthager besiegt und dann von den Besiegten das Grausamste übernommen, was die zu bieten hatten, nämlich das Kreuz als Hinrichtungstechnik. Im Römischen Reich sind dann Hunderte, Tausende an Kreuzen gestorben. Aber dieses eine Kreuz auf dem Hügel Golgatha, wie die Kinder eben gesungen haben, ist das einzige Kreuz, das wir betrachten müssen, weil es die Mitte der Weltgeschichte ist. Und so wie man an einem Kreuz entweder links oder rechts vorbeigehen kann, so hat das Kreuz von Anfang an auch eine trennende, eine scheidende Wirkung gehabt. Im Schatten des Kreuzes haben sich Lebensgeschichten entschieden bis heute. Und die biblischen Berichte aus diesen Tagen muten uns einen tiefen Blick zu. Einen tiefen Blick in die Herzen und Abgründe der Menschen, die damals beteiligt waren. Aber auch einen tiefen Blick in unsere eigenen Herzen und Abgründe. Was vorher von außen ganz ähnlich ausgesehen hatte, nachts sind alle Katzen grau, das wurde im Angesicht des Kreuzes plötzlich auf erschreckende Weise unterschieden. Das Kreuz scheidet. Und jeder muss wissen, auf welcher Seite er steht. Matthäus 26, das ist der Bibeltext, den Sie in Auszügen vor sich haben, berichtet uns von zwei Männern, die 3 Jahre lang einen nahezu identischen Weg gegangen sind. Von außen betrachtet. 2 Männer, 3 Jahre, ein Weg. Diese beiden Männer stehen für die vielen, die sich auf Jesus berufen. Diese beiden Männer stehen für die vielen, die sich zu seiner Gemeinde zählen. Für die vielen, die sich als seine Nachfolger verstehen. Mehr noch, es sind 2 Prediger. 2 Prediger, die Jesu Botschaft 3 Jahre lang Seite an Seite miteinander verkündigt haben. Sie waren beide persönlich von Jesus berufen worden. Sie hatten beide alles verlassen, um ihm zu folgen. Beide wurden täglich von Jesus gelehrt, unterwiesen, trainiert, wenn man so will. Beide waren vertraut mit Jesus. Beide erlebten sein Vorbild Tag für Tag. Jesus lebte alles persönlich vor, was er lehrte. Beide waren überzeugt von seiner absoluten Glaubwürdigkeit. Beide sahen seine Wunder. Beide sahen sein Gebetsleben, wie er Tag für Tag die Nähe des Vaters suchte. Beide sahen die Offenbarung seiner göttlichen Autorität und Person. Was ja dann später auch Nikodemus bestätigt hat. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und das sahen die Jünger im Grunde genommen täglich. Beide erlebten seine Macht über Dämonen, Krankheit und Tod hautnah mit. Beide erlebten mit, wie Jesus jede theologische Frage beantwortete. Und wie Jesus jede theologische Diskussion klärte. Beide waren täglich konfrontiert mit ihrer eigenen Sünde im Gegenüber zu dem sündlosen Jesus. Beide hörten ständig von der Notwendigkeit, dass wir gerettet werden müssen. Beide wussten um die Realität von Himmel und Hölle. Beide wurden selbst von Jesus mit Vollmacht ausgestattet. Mit Vollmacht zum Predigen, mit Vollmacht zum Heilen, mit Vollmacht zum Austreiben von Dämonen. Beide proklamierten Jesus als Messias und Retter. Beide erfuhren um seinetwillen Widerspruch und Feindschaft. Beide wurden überwältigt von ihrer eigenen Schuld am Ende dieser 3 Jahre. Nachdem sie das alles miterlebt hatten, am Ende dieser 3 Jahre. Beide wurden vom Teufel verführt und als Werkzeuge benutzt. Beide verrieten Jesus öffentlich. Der eine erst heimlich und dann öffentlich, der andere gleich öffentlich. Am Ende ihrer gemeinsamen Zeit mit Jesus, beide waren total entsetzt und erschüttert über ihre Schuld. Und doch, trotz all dieser Gemeinsamkeiten, werden ihre Wege am Ende so weit auseinandergehen, dass es weiter nicht denkbar ist. Den einen werden die wieder treffen, die im Himmel sind, und den anderen diejenigen, die in der Hölle sein werden. Einer dient bis heute als Namensgeber für viele Jungs, aber in abgewandelter Form auch für Mädchen. Peter, Petra. Der Name des anderen ist als Vorname in Deutschland nicht mal erlaubt. Da würde also das Standesamt Veto einlegen, wenn sie ihren Sohn Julas nennen würden. Einer beendet sein Leben als Selbstmörder. Der andere stirbt als Märtyrer für Jesus. Beide waren 3 Jahre gemeinsam unterwegs und wurden dann auf ewig getrennt. Als ich letztes Jahr an der Hirtenkonferenz in Los Angeles teilnehmen durfte, hat John MacArthur die Konferenz im Grunde beschlossen mit einem Vortrag über Judas und Petrus. Und er hat gesagt, es sei seine jahrzehntelange Erfahrung, dass das genau die Situation der Kirche Jesu Christi, der Gemeinde Jesu Christi sei. Und er hat uns Predigern, die wir da versammelt waren, nochmal gewissermaßen eingeschärft. Er hat gesagt, helft euren Zuhörern, dass sie ihre Lage verstehen. Und da wurde mir klar, dass ich irgendwann auch über diesen Text, über diesen Vergleich einmal würde predigen müssen. 2 Männer im Inner Circle um Jesus, beide verrieten Jesus. Beide weinten bitterlich, als ihnen klar wurde, was sie getan haben. Einer von ihnen ist der erste Name in jeder Apostelliste in den Evangelien, der andere ist der letzte in jeder Apostelliste in den Evangelien. Und was hat dazu geführt, dass sie durch die Ereignisse rund um die Kreuzigung für immer geschieden wurden? Beide wussten genau, was auf Jesus zukam. Beide waren dabei, als er sein Leiden 3-mal angekündigt hatte, als er genau gesagt hatte, was sie mit ihm machen würden. Was hat dazu geführt, dass sie durch die Ereignisse rund um das Kreuz für immer geschieden wurden? Sehen wir zunächst auf Judas. Und dabei orientieren wir uns heute Vormittag insgesamt an Matthäus 26. Wenn Sie Ihre Bibel mithaben, möchte ich Sie ermutigen, das aufzuschlagen. Aber Sie haben einige ausgewählte Verse auch auf Ihrem Gottesdienstzettel. Da haben wir nicht den gesamten Text abdrucken können. Zunächst Judas. Der erste spezielle Hinweis auf Judas hier in Matthäus 26 findet sich in den Versen 6 bis 10. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat sie meine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tische saß. Und als die Jünger das sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Da salbt diese Frau Jesus als Vorbereitung auf seine Kreuzigung. Es ist eine besondere Ehrerweisung. Und Johannes gibt uns eine ergänzende Information. Johannes hat sein Evangelium ja später geschrieben als die anderen Evangelisten. Und es gibt manche Hinweise darauf, dass Johannes wahrscheinlich bewusst ergänzend geschrieben hat. Also dass er noch vieles an Informationen hinzugefügt hat. Und von Johannes Kapitel 12, Vers 4 erfahren wir, dass derjenige, der hinter dieser Kritik stand, der sagte, das ist Geldverschwendung, dass das Judas war. Johannes 12, Vers 4, da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft? Also Judas war der Anstifter. Judas will das Geld. Wahrscheinlich will er auch Macht. Und dann lesen wir hier in Matthäus 26, Vers 14, wie es weitergeht. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. 30 Silberlinge, das war nach 2. Mose 21 der Preis eines Sklaven. Das bieten sie ihm für Jesus. Und er nimmt es. Er steigt aus. Er sieht, wo Jesu Weg sie hinbringt. Nicht nach oben auf der gesellschaftlichen Leiter, sondern eher nach unten in die Verfolgung. Sie kriegen Ärger seinetwegen. Sie werden verachtet seinetwegen. Offensichtlich hatte Judas völlig andere Vorstellungen gehabt davon, was Jesus am Ende seiner Erdenzeit bewirken würde. Jetzt schon das Reich Gottes, jetzt schon Macht. Und so verrät er ihn. Und die anderen Jünger sind geschockt. Als sie dann nämlich zusammensitzen an diesem Abend, Vers 20, immer wenn ich kein Kapitel sage, ist es Matthäus 26, Vers 20, am Abend setzte er, also Jesus, sich zu Tisch mit den Zwölfen und als sie aßen, sprach er wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und wie reagieren die Jünger? Da steht, sie wurden sehr betrübt und sie fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Herr, bin ich's? Was schließen wir daraus über Judas? Sie hatten keinen Verdacht. Sie hatten keinen Verdacht. Sie haben nicht gesagt, na, das muss ja Judas sein. Und daran sehen wir, wie normal er mitgelaufen ist, die ganzen 3 Jahre lang. Kein Verdacht. Jeder rechnet damit, Mensch, Herr, ich bin's doch nicht. Und keiner sagt, na, ist doch klar, es muss ja Judas sein, haben wir ja schon immer gemerkt. Nein, er hat es eben nicht gemerkt. Das ist das Dramatische. Nur Jesus durchschaut den Mann und er sagt es dann im Vers 23, antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und Johannes 13 gibt uns eine wichtige Zusatzinformation, Vers 27. Johannes 13, Vers 27, da heißt es, und nach dem Bissen, also nach diesem Bissen, der hier geschildert wird, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tu bald. Schon vorher hatte der Teufel letztlich ihn gelenkt, aber jetzt bemächtigt er sich seiner offensichtlich nochmal in einer besonderen Weise. Und jetzt kommt Judas auch aus der Deckung. Vers 25, Matthäus 26, 25, da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich's, Rabbi? Er weiß es schon längst. Und er sprach zu ihm, du sagst es. Und dann haben wir wieder die Zusatzinformation über Johannes 13, Vers 30. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Er geht weg von Jesus, er geht hinaus in die Nacht. Eine grauenvolle Minute. Und darauf setzt das Abendmahl ein, das wir auch gleich miteinander feiern werden. Also Judas ist definitiv nicht dabei. Und dann, nach dem Abendmahl, bricht Jesus mit den 11 verbliebenen Getreuen zum Ölberg auf. Noch immer steht der Schock im Raum. Und wissen Sie, ein weiteres Indiz, ein weiteres Zeichen für diesen Schock ist diese Formulierung, die wir bei Matthäus und bei anderen immer wieder finden. Judas, einer von den 12. Das steht hier in Matthäus 26, Vers 14 und in Matthäus 26, Vers 47. Immer wenn von Judas die Rede ist, da ging einer von den 12. Mit Namen Judas Iskariot hin. Einer von den 12. Als könnte Matthäus noch im Nachhinein nicht begreifen, was da passiert ist. Einer von den 12. Er gehörte doch zu uns. Er war doch einer von uns. Einer von den 12. Judas ist das, was der Jesus beschrieben hat im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Mit dem dritten Ackerfeld, Lukas 8, wo der Jesus dieses eine Ackerfeld dann darstellt und sagt, was dort passiert. Etliches fiel auf den Felsen und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Lukas 8, Vers 13, die auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Das wird bei Judas auch erst so gewesen sein. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab Und dann geht es sehr schnell. Judas tut sich mit seinen Auftraggebern zusammen. Er führt die ganze Entourage zu Jesus. Matthäus 26, 47. Dann bringt er sie da in diesen Garten. Und als er noch redete, nämlich Jesus mit den anderen Jüngern, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde. Der ist's, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßet, Rabbi. Und dann stehen sie sich gegenüber und er küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Und dann macht Jesus deutlich, dass er absolut souverän in dieser Situation bleibt. Er reagiert total ruhig. Mein Freund, dazu bist du gekommen. Und dann, nachdem Petrus dazwischenhauen will, sagt Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde aber dann die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Jesus weiß ja, dass er sterben muss, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Wie wird aber dann die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Zeit, zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen, um mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 3 Jahre. War Judas mittenmang dabei und jetzt stellt Judas sich auf die Seite der Finsternis. Wie oft ist das seitdem passiert? Viele Beispiele. Ein bekanntes Charles Templeton, einer der begabtesten Evangelisten in den USA in den 40er und 50er Jahren. Er war damals noch beliebter als Billy Graham, ein brillanter Redner, ein feuriger Verkündiger, hat evangelistische Reisen durch Europa gemacht. Evangelistische Fernsehgottesdienste über NBC und CBS durchgeführt, Gemeinden gegründet. Evangelist seit 1937. 1957 erklärt er sich selbst zum Agnostiker. Also zu einem, der sagt, man kann die Wahrheit nicht kennen, man weiß nichts. 1957, da ist er 42 Jahre alt. Er liest in 10 Tagen die rationalistischen, liberalen, antichristlichen Autoren wie Thomas Paine, Aldous Huxley, Voltaire, David Hume, Bertrand Russell und er schließt sich ihnen an. Und er macht deutlich, öffentlich deutlich, ich lehne Christus als Retter ab. Ich leugne die Zuverlässigkeit der Bibel. Charles Templeton stirbt erst 2001 mit 86 Jahren. Wenige Jahre vor seinem Tod gibt er ein tragisches Buch heraus, in dem er seine Bilanz formuliert. Und dieses Buch trägt den Titel Farewell to God. Abschied an Gott, auf Wiedersehen Gott gegenüber. Abschied von Gott, das ist seine Bilanz. Vom Vorzeigeevangelisten zum Agnostiker, vom Apostel zum Verräter. Und Judas hat diesen Verlust nicht verkraftet. Er hat nach diesem Verlust nicht weiterleben wollen. Und seine kalten Auftraggeber lassen ihn im Stich. Wir sehen das ja in Matthäus 27. Lesen Sie diese ganzen Kapitel im Zusammenhang. Und dann wird deutlich, was das heißt. Am nächsten Morgen, als die hohen Priester und Ältesten den Beschluss fassen, Jesus zu töten, kommt Judas nochmal an. Und es tut ihm leid. 27, Vers 3, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und er sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und er hängte sich. Die kalten Auftraggeber lassen ihren Komplizen genauso kühl jetzt hängen. Er bereut, er bekennt sein Verbrechen vor Menschen. Aber diese Reue bringt ihn nicht heraus aus seiner Verzweiflung. Da steht im Griechischen das Wort metamelomai. Das ist ein menschliches, emotionales Bedauern. Nicht mehr und nicht weniger. Manche haben gesagt, Judas wollte Jesus nur provozieren. Judas wollte Jesus nur zwingen, endlich loszuschlagen. Er hat es eigentlich gut gemeint. Aber wenn, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, es Jesus mitzuteilen. Jetzt. Spätestens jetzt. Und zu sagen, Herr, ich habe es gut gemeint, aber das geschieht nicht. Judas sucht nicht den Weg zu Jesus. Und die korrupten Priester, die vorher keine Gewissensbisse hatten, das Bestechungsgeld auszugeben, die wollen es jetzt doch nicht so einfach in den Kollektenkasten legen, sondern sie stiften die Summe, um einen billigen Acker zu kaufen und spenden damit einen Friedhof für Nichtjuden. Und so kann Petrus später fast schmerzlich in einer Rede sagen, in Apostelgeschichte 1, Vers 18, dass Judas seinen Todesacker, auf den er dann stürzt, selber erworben hat, weil es gekauft war mit dem Geld, das er ihn zurückgebracht hat. Matthäus berichtet knapp und doch ehrlich über den Selbstmord des Apostels, Selbstmord durch Erhängen. Und wenige Wochen nach dem Ereignis am Pfingsttag konnte Petrus dieses Ereignis als bekannt voraussetzen und er hat dann noch weitere Umstände dieses Todes beschrieben. Das lesen Sie in Apostelgeschichte 1, Vers 18. Da sagt Petrus in seiner Rede über Judas, also wenige Wochen danach, dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit. Also dieser Acker wurde mit seinem Geld bezahlt. Und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt wird. Das heißt Blutacker. Also wer die Gegend kennt, der weiß, dass es dort Bäume gibt, die gewissermaßen am Abhang über einem Abgrund stehen. Und man kann sich vorstellen, wie der Ast, an dem der tote Körper des Judas hing, dann irgendwann abbrach. Und der Leichnam stürzt in die Tiefe und wird grausam auseinandergerissen, so wie Petrus das hier beschreibt. Man hat versucht, diese beiden Berichte aus Matthäus und der Apostelgeschichte gegeneinander auszuspielen. Dabei ergeben sie erst in der Gesamtschau ein vollständiges Bild. Matthäus beschreibt das Erhängen und die Apostelgeschichte den grauenvollen Fortgang der Ereignisse. Matthäus sagt, die Priester kauften den Acker und bezahlten ihn mit Judas Geld. Und die Apostelgeschichte sagt, Judas hat den Acker erworben, was auch juristisch richtig ist, weil er der eigentliche Besitzer des Geldes war. Und so geht er. Was für eine Tragödie. Judas genoss das größte Privileg durch seine unmittelbare Nähe zu Jesus. Er fühlte seine Reue, er ahnt seine Schuld. Aber er kehrt nicht zurück. Er kehrt nicht zurück. Er wusste um die Hölle. Aber seine Eigenliebe oder sein Stolz oder seine Selbstsucht sind so groß, dass er sich nicht beugt. Das ist unvorstellbar. Und dann der andere Mann. Beide unter dem Dach desselben Jüngerkreises 3 Jahre lang. Beide ununterscheidbar oder natürlich von den Temperamenten her waren sie anders, aber kaum unterscheidbar nebeneinander. Und nachdem Judas gegangen ist, feiert Jesus das Abendmahl mit ihnen. Und dabei kommt es in der angespannten Situation dann nochmal zu einer typischen Szene. Typisch für Petrus. Petrus nimmt den Mund wieder sehr voll. Wie wir das kennen. Er sagt, ich werde dich doch nie verraten. Und dann, kurz danach, im Garten Gethsemane, bekommt er es nicht mal hin, mit Jesus zu wachen. Das lesen Sie in Kapitel 26, Vers 36, folgende, wo Jesus sie dann ja nochmal mitnimmt in den Garten Gethsemane. Und er will nochmal in Ruhe beten und sich vorbereiten auf das, was dann kommt. Und dann heißt es, er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, den Älteren. Und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleib hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet. dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, es ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal. Und er kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen? Die Stunde ist gekommen. Und dann immerhin, als Judas seinen Herrn ans Messer liefert, da ist Petrus nochmal Petrus, so wie wir ihn kennen, wie wir ihn lieben. Da leistet er nochmal Widerstand. Das steht dann in den Versen 47 folgende. Da kam Judas mit den Zwölfen und er küsst Jesus mit dem Verräterkuss. Und dann lesen wir hier: Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und wieder gibt uns Johannes die entscheidende Zusatzinformation. Johannes 18, Vers 10 sagt: Das war Petrus. Das war Petrus. Da hat er den Kopf nochmal rausgehängt. Johannes 18, Vers 10. Dann Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters. Und trotzdem, das alles kann nicht verhindern, dass Petrus schon kurze Zeit danach seinen Herrn öffentlich verrät. Wieder besseres Wissen, bei vollem Bewusstsein. Und drin, im Palast des Hohepriesters Kaiphas, läuft inzwischen der Prozess. Dieses Kapitel macht wirklich nochmal so die ganze Breite der dramatischen Vorgänge deutlich. Matthäus 26, ab Vers 57, können Sie das nochmal ausführlich nachlesen. Drinnen der Prozess, draußen der Hof. Wahrscheinlich waren die Fenster offen. Und draußen im Hof passiert dann Folgendes, ab Vers 69. Petrus, immerhin. Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa? Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Du hast diesen nördlichen Slang da aus Galiläa, das hören wir doch. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Erst leugnet er, dann leugnet er und schwört, und jetzt verflucht er sich und schwört und sagt: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Petrus stellt sich hier selbst unter Todesstrafe für den Fall, dass er lügen sollte. Ja, diese Formel ist eine negative Bekräftigung. Er sagt: Sollte ich lügen, könnt ihr mich töten. Das heißt, er verfluchte sich. Sollte das eine negative Bekräftigung? Sollte ich lügen, könnte er mich umbringen. Ich kenne ihn nicht. Und dann kräht der Hahn. Und in dem Moment passiert etwas, was Lukas in seinem Bericht ergänzt. Lukas 22, Vers 61 ergänzt, was in dieser Situation passiert. Und daran sehen Sie, wie wunderbar wir dran sind, dass wir alle Evangelien haben. Wir brauchen sie alle. Und wissen Sie, was in Lukas 22, Vers 61 an dieser Stelle steht? Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Irgendwie durch dieses offene Fenster. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an, und ihre Augen treffen sich. Auch Judas hatte Jesus ja kurz angeschaut. Und von einer Sekunde auf die andere wird Petrus alles klar. Alles. Und dann steht hier in Vers 75, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Markus gibt noch die Ergänzung dazu: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Aber anders als Judas stürzt er sich nicht ins Verderben. Was wird er gemacht haben in den nächsten Stunden? Was wird er gemacht haben? Matthäus erwähnt ihn nicht mehr. Im ganzen Matthäus-Evangelium kommt der Name Petrus nicht mehr vor. Aber Markus, da taucht er nochmal auf. Und wissen Sie, warum Markus? Markus war später ein besonders enger Mitarbeiter von Petrus. Und wenn Petrus Einzelheiten erzählt hat, dann hat er sie Markus erzählt. Und Markus erinnert sich, Petrus wird ihm das gesagt haben. Petrus wird gesagt haben, vergiss nicht, das reinzuschreiben. Ich bin so dankbar darüber. Also Petrus, der Mentor von Markus. Und wissen Sie, woran Markus sich erinnert? Dann in dem Bericht über den Auferstandenen, der die Frauen, die Zeuginnen zurückschickt zu den Jüngern. Da sagt der Engel, der Bote diesen Frauen, nachdem das Grab leer ist und klar ist, dass Jesus auferstanden ist, Markus 16, Vers 7, geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Und Petrus. Das hat er sich gemerkt, dass Jesus ausgerechnet Petrus erwähnt hat nach der Auferstehung. Das heißt, er ist noch dabei. Sagt es seinen Jüngern und Petrus. Markus 16, Vers 7. Es ist hier jedes Wort, es ist hier jeder Vers wichtig. Und als sich dann der Staub über dem Schlachtfeld gelegt hat, wird deutlich, ja, auch Petrus war von Traurigkeit und Verzweiflung wie zerschlagen, aber er hat Buße getan. Und beide sind sie Jesus dann nach ihrem Verrat ja begegnet, nochmal Auge in Auge. Judas ist Jesus Auge in Auge begegnet und Petrus ist Jesus Auge in Auge begegnet. Judas küsst ihn, Petrus sieht ihn durch das Fenster des Hohen Priesterpalastes. Während bei Judas die Traurigkeit in den Selbstmord führt und keine Umkehr und keine Buße erfolgt, flüchtet sich Petrus in die Vergebung, die Jesus anbietet. Und er hat sich bestimmt erinnert an die Worte, die Jesus gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Frieden geben. Matthäus 11, 28. Oder wie Jesus gesagt hat in Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den schicke ich nicht weg. Und er macht das, er kommt zu Jesus, er bekennt seine Schuld. Vor einiger Zeit habe ich von einem jungen Mann gehört, der Jesus mit Feuereifer gedient hat, der für Jesus Nachteile in Kauf genommen hat, Nachteile, was die Karriere angeht, Nachteile, was den Ruf angeht. Und dann hat er Jesus betrübt. Er hat Jesus durch seine Sünde verraten. Und doch galt und gilt auch ihm diese Garantie. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschicken. Die Sünde von Petrus war noch schlimmer als die Sünde dieses jungen Mannes. Er hat Jesus persönlich verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und natürlich brennt uns hier die Frage auf den Nägeln, wie das passieren konnte. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen untersuchen. Das wäre nochmal Thema für eine eigene weitere Predigt. Wir sehen nur hier in diesem 26. Kapitel aus Matthäus, ja, er prahlte zu viel. Er sagte, ich werde ihn nie verleugnen. Er schätzte sich selbst viel zu stark ein. Er war von sich selbst viel zu sehr überzeugt. Er prahlte zu viel. Und wir sehen an dieser Szene im Garten Gethsemane, wie sie da über dem Gebet einschlafen, einfach aufhören zu beten. Er betete zu wenig. Er prahlte zu viel, er betete zu wenig. Und an dieser einen Formulierung, dass er Jesus von ferne folgte, in Vers 58, Petrus aber folgte ihm von ferne. Tja, das ist auch im übertragenen Sinne wohl so gewesen. Er blieb nicht nah genug bei Jesus. Er wollte schon irgendwie dranbleiben, aber doch nicht ganz nah bei ihm. In dieser Situation. Er prahlte zu viel, er betete zu wenig. Er blieb nicht nah genug bei Jesus. Und dennoch endet seine persönliche Geschichte völlig entgegengesetzt zu der persönlichen Geschichte von Judas. Und wenn wir den Weg des Judas zusammenfassen, dann können wir sagen, gesegnet, gescheitert, gerichtet. Und wenn wir den Weg des Petrus zusammenfassen, können wir sagen, gesegnet, gescheitert, bis dahin ist es gleich, aber dann gerettet. Was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied? Johannes 21 gibt uns die Antwort. Als Jesus den Petrus nach der Auferstehung nochmal zu einem persönlichen seelsorgerlichen Gespräch an sich ranholt, da sagt er, was fragt der Petrus dann dreimal? Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Das heißt nicht, dass Jesus da einen Vergleich zwischen den Jüngern provoziert. Er sagt nur, er meint damit, liebst du mich mit ganzer Hingabe? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Liebst du Jesus? Und er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Verstehen Sie, er liebte Jesus, das ist der Unterschied. Und Judas liebte Jesus nicht. Entscheidend, ob wir gerettet werden oder verloren, ob wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen werden oder in der Hölle, ist, ob wir Jesus lieben. Ist unsere Haltung zu Jesus. Und Jesus lieben, das ist nicht einfach eine unbestimmte Gefühlssache. Gefühle schwanken ja und gehen rauf und runter wie die Achterbahn. Sondern Jesus lieben, das bedeutet, dass ich ihm persönlich vertraue und mein Leben ihm hingebe. Dass ich es ihm wirklich anbefehle und sage, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Und diese Liebe, die zeigt sich dann, die äußert sich dann auch in der Bereitschaft, Jesus zu gehorchen. Das hatte Jesus den Jüngern ja kurz vor der Kreuzigung gesagt in den Abschiedsreden und in dem ganzen großen Zusammenhang. Da hat er von seiner Liebe zu den Jüngern und von der Liebe der Jünger zu ihm gesprochen. Hat er in Johannes 14, Vers 23 gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und wer mich nicht liebt, Johannes 14, Vers 24, der hält meine Worte nicht. Also Jesus lieben, nochmal ganz, ganz wichtig, ist nicht ein schwammiges Gefühl. Jesus lieben ist nicht eine durch Gehorsam erarbeitete religiöse Leistung. Das ist es auch nicht. Sondern Jesus lieben bedeutet ihn persönlich verehren, ihm persönlich vertrauen, ihm das ganze Leben anvertrauen und deshalb dann ihm auch nach besten Kräften dienen wollen. Bei allem Stolpern und Scheitern, was wir auch noch erleben, wie Petrus. Also ihn persönlich ehren, ihm vertrauen und deshalb ihm nach besten Kräften dienen wollen, mit meinem ganzen Leben, mein Leben an ihn binden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus gut kennenlernen. Deswegen ist es wichtig, dass sie Jesus kennenlernen, damit sie ihn immer mehr lieben können. Das war der entscheidende Unterschied zwischen Petrus und Judas. Der eine liebte Jesus und der andere liebte Jesus nicht. Lieben Sie Jesus. Was die Spötter als Anklage und Spott gegen Petrus formulierten, das war in einem tieferen Sinne die Wahrheit seines Lebens. Das ist auch schön. In Vers 71, ne, dieses, was die über ihn sagten, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das hat sein Leben ausgemacht. Wenn Sie in Berlin auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gehen, dann können Sie dort die Gräber vieler Prominenter aus der deutschen Geschichte finden. Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, von Heinrich Mann, von Bertolt Brecht, von vielen anderen. Und irgendwo darunter finden Sie das Ehrengrab des 2006 verstorbenen Bundespräsidenten Johannes Rau. Eine schlichte Stele mit seinen Lebensdaten. Und dann dieser Satz. Dieser Satz aus Matthäus 26, 71. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und das war die Überschrift, die Familie Rau über die Todesanzeige des Bundespräsidenten geschrieben hat. Das war die Überschrift über die Todesanzeige des Bundespräsidenten. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Matthäus 26. Man muss nicht alles gut finden, was Johannes Rau vertreten hat. Das ist auch klar. Aber zuletzt, wenn die letzte Bilanz unseres Lebens gezogen wird, was steht dann auf unserem Grabstein? Warst du mit dem Jesus von Nazareth? Hast du Jesus geliebt? Und wenn das wirklich stimmt, dann kann man aus dem War getrost ein Ist machen. Bist du mit dem Jesus von Nazareth? Denn wenn du wirklich mit ihm warst, dann wirst du auch für ewig mit ihm sein und auf ewig bei ihm bleiben. Die Lebensgeschichten von Judas und Petrus zeigen uns Reue, Zerknirschung, Erschrecken über unsere Schuld führt nicht automatisch zur Umkehr. Die Hässlichkeit der Sünde macht uns nicht zwangsläufig bußfertig, selbst wenn sie uns erschrecken lässt. Zwei Prediger aus dem engsten Kreis um Jesus. 3 Jahre lang scheinbar an einem Strang gezogen. Und am Ende weiter voneinander entfernt, als man es sich irgend vorstellen kann. Gesegnet, gescheitert, gerichtet. Der eine. Gesegnet, gescheitert, gerettet und gebraucht von Jesus. Der andere. Weide meine Schafe. Petrus darf eine Säule der Gemeinde werden. Aus dem Verleugner wird der Märtyrer. Und eine Tradition sagt, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das ist relativ gut bezeugt historisch, dass Petrus dann wegen seines Bekenntnisses zu Jesus auch ermordet wurde und dass sie ihn auch kreuzigen wollten und dass er darauf bestanden hat, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, weil er sagt, ich bin es nicht wert, in der gleichen Haltung zu sterben wie mein Herr. Und so starb er nach dem, was wir wissen, gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Was war der Unterschied? Er liebte Jesus. Er ehrte ihn. Er vertraute ihm. Und deshalb wollte er ihm nach besten Kräften dienen. Und darum lasst uns den Menschen Jesus vor Augen führen. Damit sie ihn kennen. Damit sie ihn lieben. Und so hat es der Herr für jeden seiner Nachfolger vorgesehen. Liebst du Jesus? Petrus schreibt dann in seinem ersten Brief, Kapitel 1, an die Christen: Ihr habt Jesus nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Das war ihm dann wichtig geworden. Das hat er verstanden. 1. Petrus 1, Vers 8. Und ganz ähnlich schreibt es Paulus an seine Leute in Ephesus. Epheser 6, Vers 24. Das ist der Segensspruch am Ende. Epheser 6, Vers 24. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Und Johannes sagt es ganz genauso. In 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns ihn lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Judas war äußerlich dabei. Er hat alles mitgemacht. Er war ununterscheidbar, lange Zeit. Aber dann kam heraus, er hat Jesus nicht lieb gehabt. Und deswegen endet sein Weg in der Hölle. Jeder von uns wird am Ende entweder Judas wiedersehen oder Petrus. Mögen wir alle Petrus wiedersehen. Das Kreuz scheidet. Und jeder von uns muss klären, auf welcher Seite er steht. Judas musste wissen, was er aufgab. So wie Charles Templeton, der wenige Jahre oder gar Monate vor seinem Tod noch ein Interview gab, auch zu diesem Buch Farewell to God. Und da fragte ihn der Journalist auch über Jesus. Wie stehen Sie zu Jesus? Und dann sagte Templeton, ich bewundere ihn. Er ist der größte Mensch, der je gelebt hat. Alles Gute, was ich kenne und weiß, weiß ich letztlich von Jesus. Ich bewundere ihn. Er ist der bedeutendste Mensch, der jemals existierte. He is the most important human being who has ever existed, sagt er. Aber eben nur Jesus, der Mensch. Nicht der Sohn Gottes, nicht der Auferstandene. Und dann mit Tränen in den Augen, so sagt der Journalist, hat Templeton noch gesagt, I miss him. Ich vermisse ihn. Ich vermisse Jesus. I miss him. Das war die letzte Situation von Judas. Und das wird auf ewig für Judas so bleiben. I miss him. Templeton ahnte, was er verloren hatte. Aber er wollte sich nicht beugen. Er hätte doch noch umkehren können. Aber er hat nicht die Konsequenzen gezogen. Reue und Trauer führen nicht zwangsläufig zur Buße. Und darum, ihr Lieben, lasst uns das ernst nehmen. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Was soll er denn noch für dich tun? Wie soll er es dir noch deutlicher zeigen als im Abendmahl, was wir jetzt als seine Jünger feiern wollen? Dass er alles gegeben hat. Er hat sein Leben geopfert, um für deine und meine Schuld die Strafe auf sich zu nehmen, um für die ewige Gerechtigkeit zu sorgen, die für Gottes Heiligkeit unabdingbar ist. Er hat alles gegeben, er hat sich für dich gegeben. Was soll er denn noch tun, um dir seine Liebe zu beweisen? Komm zu seinem Mahl, wenn du ihm glaubst. Es ist das Mahl für alle, die Jesus lieben. Und deshalb, liebe Geschwister, sollte es uns immer wieder zu diesem Mahl drängen. Und wir sollten uns nicht davon abhalten lassen von diesem Mahl. Es ist das Mahl derer, die Jesus lieben. Die auch um ihre eigene Begrenztheit und Schuld wissen. und die Jesus darum umso mehr lieben, dass er mich trotz meiner Sünde angenommen hat und dass er mich nicht fallen lässt, sondern auf ewig festhält. Und deswegen dürfen wir getrost zu diesem Mahl gehen, wenn uns Jesus alles ist. So wie jenes junge Mädchen, mit dem ich schließe, es hatte eine bestimmte Schuld begangen und ein schlechtes Gewissen, deswegen ein gutes Gewissen. Und dann hatte sie die Sache längst bekannt. Sie hatte das in Ordnung gebracht vor Jesus und vor den Menschen. Aber sie fühlte sich nicht würdig und sie hatte nicht den Mut, zum Abendmahl zu gehen. Und der Pastor wusste es. Und als es dann soweit war, hat er sie ganz besonders ermutigt und hat ihr so zugeraunt: Nimm es doch, Lissy, es ist für Sünder. Nimm es doch, das Mahl des Herrn, es ist für Sünder. Für Sünder, die wissen, dass sie Jesus brauchen und die Jesus lieb haben. Amen.